Und hast du neue gute Neujahrsvorsätze gefasst? Oder vielleicht nach 7 Tagen besser gefragt, hast du sie bis jetzt geschafft einzuhalten? 7 Tage, das wäre ja schon mal ein Anfang. Der Jahreswechsel, und Georg hat das gesagt, bringt ja so etwas wie eine Zäsur mit sich. Viele Menschen und vielleicht auch du nutzen ihn, um zu reflektieren, sich vielleicht auch neu auszurichten. Und genau das möchte ich heute Morgen mit uns tun. Ich möchte diesen Wechsel in der Zeit nutzen, um auch uns geistlich neu auszurichten. Uns Mut zu machen, dass das Jahr 2024 zu einem Jahr werden kann, in dem wir gelassener, hoffnungsfroher und innerlich gestärkt durch das Leben gehen können. Georg hat das eben schon gesagt, es gibt wahrscheinlich viele schöne Dinge, an die du denkst, wenn es um das Jahr 2023 geht, und hoffentlich auch einige, wenn es um das Jahr 2024 geht. Aber der Jahreswechsel von 2023 zu 2024 hin und her, die Zeiten, in denen wir leben, bleiben ja, wie sie sind. Und dass wir uns in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit befinden, da sind sich eigentlich fast alle einig. Preissteigerungen, Unsicherheiten aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen wie der Krieg in Israel oder der Ukraine, politische Instabilitäten, das Aufkommen von rechten Ideen und Gedankengut, der Einsatz und die Diskussion um künstliche Intelligenz, der Klimawandel mit allen Folgen der Unwetterereignisse bestimmen die Schlagzeilen und auch das Gefühl der Menschen. Und wir sind ja Menschen. Und deswegen können wir uns dem nicht entziehen, auch wenn manche sich den Vorsatz vielleicht gemacht haben, im Jahr 2024 Nachrichten zu fasten. Ich kenne tatsächlich 2 Personen, die gesagt haben, das tue ich mir nicht an. Und als ob die Großwetterlage nicht reicht, kommen ja in vielen Leben von uns auch noch viele persönliche Schicksale und Leidensgeschichten dazu. Vielleicht ist das die Unzufriedenheit auf der Arbeit oder der Stress, den wir damit haben. Vielleicht der Streit oder das ausstehend klärende Gespräch, das wir noch nicht geführt haben. Oder auch Ärger, den wir in uns tragen über andere Menschen, vielleicht auch über uns selbst, vielleicht auch über die Gemeinde hier, die Kreuzkirche Mainz, oder auch sonst etwas. Und ich weiß und ich kenne das aus meinem Leben, dass die Päckchen, die wir aus der Vergangenheit unserer Lebensgeschichte mitschleppen, immer wieder unsere Persönlichkeit, unsere Reaktion auf uns selbst und andere Menschen beeinflussen. Und ganz ehrlich, die scheren sich nicht drum, ob das davor 2023 oder 2024 steht. Obwohl das ja sehr schön wäre, wenn alle Sorgen, alle Nöte, all das, was mich drückt, sagen würde, ach, jetzt ist 2024 vorbei. Und ihr Lieben, auch als Kirche, als Gemeinde stehen wir doch vor der Frage, wie geht es weiter in einer Welt, die immer weniger mit Gott und Glaube zu tun haben will. Den Spiritualität zwar wichtig ist, aber die Kirche vollkommen egal. Und das bleibt vielleicht aber zunächst erstmal festzustellen. An vielen dieser äußeren Faktoren in unserem Leben können wir nichts oder nur recht wenig in unserem Umfeld ändern. So sehr wir uns auch bemühen, so sehr wir uns auch anstrengen und so sehr wir uns auch dagegen stemmen, was auch wichtig ist, und so sehr wir auch manchmal Veränderungen herbeisehen, sie bleiben zunächst. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, dass man dasteht und sagt, was soll ich als kleiner Mattis, als kleiner Mensch denn daran ändern? Die Frage ist deswegen, wenn wir es so nicht schaffen können, wie gehen wir dann damit um? Was macht das mit unserem Herzen? Wie ist unser Blick auf das Leben und auf das Jahr 2024? Wie kann uns das gelingen, dass wir da nicht untergehen, sondern hoffnungsvoll, fröhlich, selbstbestimmt, mutig in diesen Zeiten sind und bleiben? Ich bin davon überzeugt, dass dieser Gottesdienst zum Jahresanfang für dich und mich ein Anfang, vielleicht auch ein Neuanfang sein kann, zu erfahren und zu lernen, dieses mutige Herz zu behalten und zu entwickeln. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger, als Kirche hier jetzt dafür schon reich beschenkt sind, das Fachwort wäre dafür gesegnet, und hier wirklich einen Unterschied machen können. Ihr Lieben, wir können für das Jahr 2024 einen Unterschied machen. Jeder von uns. In uns selbst, aber auch als Kirche. Und ich möchte in dieser Predigt zwei Schritte mit euch gehen. Zunächst möchte ich euch anhand eines Bibeltextes zeigen, was uns dieses mutvolle und kraftvolle Herz geben und bewahren kann. Also das Was. Im zweiten Teil möchte ich dann auf einen konkreten praktischen Schritt eingehen, wie es uns gelingen kann, dieses mutvolle und kraftvolle Herz zu bekommen und zu bewahren. Also, erst das Was und dann das Wie. Also, was gibt uns das mutvolle und kraftvolle Herz für das Jahr 2024? Und ich möchte uns dazu in eine Begebenheit mit hineinnehmen, die in Johannes 20 ab Vers 19 berichtet ist. Und ich werde diesen Bibeltext lesen und ich glaube, er wird auch da erscheinen. Genau. Also, Johannes 20 ab Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Soweit der Bibeltext. Was ist hier los? Wir finden die Jünger hier in der Zeit einer echten Krise wieder. Um sie herum ist alles unsicher. Das Land ist unter römischer Besatzung, den Menschen geht es schlecht, die Bevölkerung leidet unter hohen Steuern und Armut. Hinzu kommt religiöse Unterdrückung und Regelei. Die religiösen Führer haben sich in der Mehrzahl mit der Besatzungsmacht arrangiert. Beziehungsweise sie arbeiten ihnen sogar zu. Und dann auch noch der Super-GAU. Ihr Halt und ihre Hoffnung ist gestorben. Jesus Christus. Gekreuzigt von den Menschen, die ihn vorher noch gefeiert haben. Und die Jünger, sie hatten doch alles auf ihn gesetzt. Jetzt ist er tot und fort. Alle Hoffnung ist mit ihm begraben. Was tun sie? Wir treffen sie im Rückzug. Sie haben die Türen verrammelt, sich abgeschottet von der feindlichen Welt da draußen. Vielleicht könnte man ihnen ja noch zugute halten, dass Jesus ja das vorausgesagt hat und sie warten sollen, so lesen wir in Apostelgeschichte 1, bis der Heilige Geist kommt. Aber hat Jesus das wirklich gemeint? sich verstecken und hoffen, dass es irgendwann und irgendwie vorübergeht? Nein, das hat Jesus nicht gemeint, denn sie ziehen sich zurück, denn sie haben Furcht und sie haben Angst. Und so wie alle Menschen, wenn sie vor sie oder ihre Vorstellung von einem gelingenden Leben bedroht werden, haben sie drei Möglichkeiten gehabt. Das ist Psychologie jetzt. Wenn Menschen angegriffen werden, dann gibt es drei Möglichkeiten, wie Menschen reagieren. Flucht, Angriff oder Schockstarre. Die Jünger haben sich zur Flucht entschieden. Da sitzen die Jünger also mit ihrer Furcht und Angst vor dem, was draußen in der Welt vor sich geht. Nichts mehr da von der Hoffnung, die sie mit Jesus hatten. Nichts mehr da vom Auftrag, den Messias in alle Welt zu tragen. Nichts mehr da vom Fürchte dich nicht der Weihnachtsbotschaft, wir haben sie gerade erst gehört, vom Leben in Fülle, vom Reich Gottes mitten unter ihnen. All das, was Jesus gepredigt hat, nichts mehr da. Ihr Herz ist verzagt aufgrund der Geschehnisse, der äußeren Umstände, politisch sowie religiös. Was soll da jetzt noch helfen? Liebe Gemeinde, was hilft dir? Was hilft uns? Was hilft gegen Furcht? Was hilft gegen Sorge? Was hilft gegen Zukunftsangst? Die Jünger erleben es. Und wir dürfen es mit und nacherleben. Mitten in diese Furcht kommt Jesus, der Auferstandene. Und er sagt ihnen Frieden zu. Wir denken ja, das Gegenteil von Furcht ist Mut. Aber Jesus lehrt sie etwas anderes. Nicht Mut, sondern Frieden. Kein, strengt euch nur mehr an, stellt euch doch nicht so an. Kein, ihr müsst nur dies und ihr müsst nur das machen, dann wird es besser. Kein Aktionsplan in 10 Punkten. Kein, seid einfach nur mal mutiger, traut euch. Es ist nur sein Frieden. Der Frieden des Auferstandenen. Das ist ihm so wichtig, dass er es gleich zweimal sagt. Friede sei mit euch. Beim ersten Mal noch als reine Zusage, beim zweiten Mal mit einem Auftrag der Sendung. Nicht nur Frieden für euch, lasst die Türen verrammelt und guckt, dass ihr Frieden habt, zurückgezogen, sondern sogar raus in diese wüste Welt, ohne Angst, sondern mit Frieden im Herzen. Das Bemerkenswerte ist doch, wenn wir über diese Situation nachdenken und uns da reinfühlen, ist, Jesus hat mit seinem Erscheinen, mit dem Erleben der Jünger, nichts und auch wirklich nichts an den äußeren Umständen geändert. Man könnte jetzt ja denken, die Jünger machen die Tür auf, ist alles gut. Aber er hat nichts an den äußeren Umständen geändert. Aber er hat in den Jüngern, in ihrer Herzenshaltung, in ihrem Herzen, in ihrer Gewissheit des Lebens, ihrem Mut der Hoffnung, alles geändert. Mit dem Heiligen Geist. Da ist er endlich, Heiliger Geist, Tröster, Ermahner und Ermutiger. Es findet hier eine bemerkenswerte und für unser Jahr 2024 vielleicht auch beispielhafte Veränderung statt. Es ist ausschließlich die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, der den Jüngern diesen Frieden gibt, dass sie nicht mehr auf das Außen, die äußeren Umstände schauen und Angst haben und sich verschanzen müssen, ja, die vielleicht sogar die Hoffnung Gottes verpassen und das Leben in Fülle, sondern sogar in diese hoffnungslose, gottlose Welt mit allen ihren Herausforderungen gehen können, um ihren Auftrag des Friedensbringens, Friede sei mit euch, zu erfüllen. Das Evangelium, die gute Nachricht in die Welt zu bringen. Und auch Thomas, einer der Jünger, die dieses Ereignis verpasst haben, macht diese Erfahrung. Wieder sind die Jünger drin, immer noch ist die Tür verschlossen. Wir merken, Auch der Friede braucht seine Zeit, um in Mut und Zuversicht umzuschlagen. Und wieder erscheint Jesus, Friede sei mit euch. Thomas will aber nicht nur sehen, er muss fühlen, er muss berühren. Und Jesus lässt sich berühren. Er lässt sich anfassen. Er gibt Thomas die Chance zu spüren und zu sehen, dass er wirklich der Auferstandene ist. Auch für die anderen Jünger ist das eine wichtige Lektion. Es ist wirklich passiert. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Haben wir uns die erste Begegnung vielleicht noch eingebildet, so ist es jetzt wirklich wahr. Und Thomas glaubt und die Jünger glauben. Und viele von euch kennen die Apostelgeschichte, sie gehen neu gestärkt, mutig voran, mit Jesus an ihrer Seite und Frieden im Herzen. Sie gehen mutig, lebensfroh, trotz aller äußeren Umstände. Ich sehne mich nach so einem Herzen für das Jahr 2024, für mich und für jeden von uns. Und wenn wir uns die Frage stellen, was uns ein mutvolles, kraftvolles, den äußeren Umständen trotzendes, hoffnungsvolles Herz geben kann, dann berichtet die Bibel davon, dass allein dies uns hilft. Die Begegnung, der Frieden, der Shalom des auferstandenen Jesus Christus, unseren Herrn. Es verändert alles, wenn wir Jesus Christus so persönlich begegnen. Johannes fasst es am Ende seines Textes so zusammen: Das ist geschrieben, damit Menschen glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, und damit Menschen, die glauben, das Leben haben in seinem Namen. Das Leben haben. Damit ist die Fülle des Lebens gemeint, mitten in den lebensfeindlichen Umständen. Und ihr Lieben, das macht die Begegnung und der Glaube an Jesus Christus als den, der den Tod und damit das Lebensfeindlichste, was es gibt, sozusagen das Gegenteil von Leben, besiegt hat. Du sehnst dich auch nach einem Leben in Fülle, einem Jahr 2024, das Hoffnung, Zuversicht und Frieden für dich bringt, einem Herz ohne Furcht, dann lade ich dich ein, Jesus, dem Auferstandenen, zu begegnen. Wir dürfen, du darfst glauben und hoffen und von Jesus erwarten, dass sich alles ändert in dir, wenn du ihm begegnest im Glauben. Im Heiligen Geist, den die Jünger nach dieser Begegnung bekommen haben und der in uns, in dir und mir, heute lebt. Ihr Lieben, wir dürfen hoffen, erwarten, glauben, dass in der Begegnung mit Jesus Christus im Heiligen Geist wir diesen Frieden bekommen, der sich nicht abhängig macht von den äußeren Bedingungen der Welt, der Angst trotzt, der Angst trotzt, sich zurückziehen zu müssen, meckernd, davon haben wir genug in der Welt, zweifelnd, mäkelnd, vielleicht auch gekränkt. Wenn wir Jesus begegnen, dann erleben wir einen Frieden, der eben nicht von dieser Welt ist. So sagt es Jesus wenige Wochen vor seiner Auferstehung, den Jüngern. Sehnst du dich danach? Ich sehne mich danach. 2024, so können wir dem Jahr begegnen, mit diesem Frieden. Die Antwort auf die oder deine Herausforderung 2024 ist der Frieden in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Und heute kannst du einen neuen Anfang mit dieser Begegnung mit dem Auferstandenen erleben und machen. Wie? Das ist jetzt ja die gute Frage. In diesem Text richtet Jesus sich auch ganz konkret an uns. Ich habe jetzt viel Text ausgelegt und auf die heutige Zeit bezogen, aber ich glaube, es gibt eine Stelle, an der er sich ganz konkret an uns heute richtet, an dich und mich. Also nicht nur übertragen, sondern sehr direkt. Denn er sagt zu Thomas einen wirklich Spitzensatz der Bibel, wie ich finde. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und damit sind wir gemeint. Denn leider, und ich bedauere das wirklich sehr, weil ich würde das so gern erleben, wir können leider Jesus nicht mehr in seiner auferstehungsleiblichen Person sehen wie die Jünger. Wir können nicht mehr seinen Auferstehungsleib berühren, so wie Thomas das getan hat. Die physische Begegnung mit dem Auferstandenen und das wirklich aus seinem Mund zu hören, also ganz physisch, dieses Friede sei mit euch, das ist uns leider vergönnt. Denn Jesus ist aufgefahren, wir feiern die Himmelfahrt zu Gott Vater und bereitet uns dort schon die Wohnung. Aber, und jetzt kommt das Wie, wir haben von Jesus eine Möglichkeit, mehrere Möglichkeiten ganz konkret an die Hand bekommen, wie wir uns den Auferstandenen vergegenwärtigen können, wie wir uns das Friede sei mit dir zusprechen lassen können. Und dieses konkrete Wie ist schon in unserer Tradition verhaftet als Kirchen. Und hier vorne steht's. Es ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Schmecken und Sehen und eine Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Auch ganz physisch über Essen und Trinken. Wir können zwar nicht mehr in die Wunden fassen und trotzdem holt das Abendmahl die Körperlichkeit Jesu zu uns. Nicht, dass wir glauben würden, das ist wirklich der Körper wie in der katholischen Kirche, darüber kann man sicher streiten, aber es macht es für uns erlebbar und spürbar. Und Jesus selbst hat gesagt, dass wir ihm so begegnen und ihn vergegenwärtigen können. Und übrigens ist das Abendmahl auch der erste Schritt in die Welt hinaus. Denn Jesus sagt so oft, ihr aus dem Kelch trinkt und von dem Brot esst, und jetzt kommt's, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wie bei den Jüngern. Die Begegnung mit Jesus Christus führt immer in die Verkündigung nach draußen. Das Abendmahl ist so ein riesiges Geschenk, liebe Gemeinde, eine Begegnungsfläche mit Jesus. Auch wenn wir nicht mehr anfassen können, in ihm schmecken und sehen wir den Frieden Gottes. Wie genial. Aber vielleicht denkst du, gerade das Abendmahl. Vielleicht gehörst du zu den 75% der Christinnen und Christen, die gar nichts oder wenig geistlich mit dem Abendmahl anfangen können. Ich finde diese Zahl schockiert. Das Barna-Institut ist ein christliches Institut, was Umfragen in Gemeindekontext in den USA macht. Und in den USA können 75% der Christinnen und Christen mit dem Abendmahl geistlich nichts mehr anfangen. Und ich mache tatsächlich dieselbe Erfahrung. Viele Christinnen und Christen, mit denen ich mich unterhalte, haben keinen geistlichen Zugang mehr zum Abendmahl. Es wird gefeiert, weil es dazugehört. Aber die wirkliche Begegnung mit dem auferstandenen Christus, dass da etwas mit meinem Herzen passiert, das scheinen die wenigsten zu erleben und unterschreiben zu können. Und das liegt vielleicht auch daran, dass das Abendmahl einige Parallelen zu der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern aus Johannes 20 hat. Denn das Abendmahl ist ein Gebot Jesu, ebenso wie Jesus den Jüngern gesagt hat, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollen. Aber ebenso wie die Jünger Angst überkommen hat und sie so das Gebot Jesu verschärft bzw. ergänzt haben, ist meiner Meinung nach auch das Abendmahl ein Stück weit seiner Kraft beraubt worden. Aus Angst davor, etwas falsch zu machen. Aus Angst davor, nicht würdig zu sein, haben wir, und damit meine ich uns als Kirche, das Abendmahl institutionalisiert und, das muss man ehrlich gestehen, zeitweise auch als Machtinstrument missbraucht. Weil man dann ganz genau sagen konnte und Menschen unter Druck setzen konnte, wer würdig und wer nicht würdig ist, und die ganze Gemeinde konnte sehen, wer am Abendmahl teilnimmt und wer nicht. Manche Älteren von euch kennen das vielleicht sogar noch. Zum einfachen Auftrag Jesu, zu seinem genialen Angebot, das Abendmahl als Gemeinschaftsmahl der Christen in der Begegnung und Verkündigung mit ihm zu feiern, haben wir viel ergänzt. Wir haben ein Amtsverständnis daran geknüpft. Vielleicht darf nur der Pastor, wie in der katholischen Kirche, oder wenn der Pastor zumindest im Gottesdienst ist, dann muss es der Pastor machen. Oder zumindest der Gemeindeleiter. Wir haben Rituale rumgebaut, wie zum Beispiel das Vorlesen der Einsetzungsworte. Und wir haben es an einen Ort und an eine Zeit geknüpft. Wir feiern am ersten Sonntag im Monat Abendmahl. Das gesetzt. Sein, es kommt was ganz Außergewöhnliches dazwischen, wie eine Gemeindefreizeit oder so. Nichts davon hat Jesus uns so befohlen oder gesagt. Nichts. Das hilft uns. Aber nichts davon hat Jesus gesagt. Und nicht falsch verstehen. Ich habe überhaupt null, nichts, gar nichts gegen Tradition. Darum geht es mir nicht. Es geht mir vielmehr darum, das Abendmahl wieder neu zu entdecken. Als Friedens- und Hoffnungsquelle, als Begegnungsfläche mit Jesus, die entscheidend für unser Herz ist. Wenn der Schlüssel für ein Leben in Fülle, Hoffnung und Frieden, der Schlüssel für ein Jahr 2024, in dem wir voller Hoffnung gehen können, die Begegnung mit dem Auferstandenen ist, wenn hier eine der Grundlagen der Evangelisation, also nach draußen gehen ist, dann wäre es doch schade, wenn wir diese Quelle der Jesusbegegnung einfach an uns vorübergehen lassen. Wenn wir einfach sagen, mit dem Abendmahl kann ich so nichts anfangen. Das Abendmahl hat so viel Potenzial geistlich, dass wir da nicht einfach vorübergehen sollten. Wir sollten Abendmahl feiern, immer dort, wo wir Frieden erbeten, erleben und teilen. Für uns und für andere. Konkret, feiert Abendmahl in den Hauskreisen Kleingruppen, um Jesus gemeinsam zu begegnen. Feiert das Abendmahl als Eltern oder Familie, wenn ihr den Herausforderungen des Alltags begegnet. Lade andere Christen ein, wenn du merkst, dass dir der Frieden abhanden kommt und du traurig wirst. Und dann feiert Abendmahl, um neu gestärkt und aufgerichtet zu werden. Feiert Abendmahl, wenn ihr euch trefft und Jesus in den Mittelpunkt stellen wollt, um Gemeinschaft untereinander hat und Jesus erleben wollt. Wenn der Schlüssel für ein Leben in Fülle, Hoffnung und Frieden in der Begegnung mit dem Auferstandenen liegt, dann sollten und könnten und müssten wir doch diese Quelle der Jesusbegegnung nicht einfach so an uns vorübergehen lassen. Ich weiß, dass viele Angst haben, beim Abendmahl etwas falsch zu machen. Das Einzige, was man beim Abendmahl falsch machen kann, ist, vollgefressen oder überheblich zum Abendmahl zu kommen. Die Warnung muss ich aussprechen. Das hat Paulus nämlich gesagt. Es braucht aber keinen Pastor, keine besonderen Worte, keinen besonderen heiligen Ort, nicht den Sonntagsmorgen-Gottesdienst, ja nicht einmal die vorgetragenen Einsetzungsworte. Das, was es braucht, um Jesus Christus zu begegnen, ist ein demütiges Herz, das Sehnsucht nach göttlichem Frieden hat. Und Menschen, die in Christus verbunden sind und die Friedenskraft Jesus feiern wollen und erfahren wollen. Und dazu lädt dich Jesus heute ein. Willst du das? Willst du diesen Frieden und diese Hoffnung 2024 erfahren? Willst du heute den Anfang machen, dein Herz verändern zu lassen dahin von Jesus Christus? Wenn du diese Sehnsucht hast, dann lade ich dich jetzt ein. Dann lade ich dich heute und hier ein, Abendmahl zu feiern. Mit einer neuen inneren Einstellung, falls dir das Abendmahl in letzter Zeit nicht mehr so viel gesagt hat. Mit der Erwartung, ganz bewusst Jesus zu begegnen. Die Erwartung zu haben, dass Jesus dir heute begegnet und deinem Herzen zuspricht, Friede sei mit dir. Ich lade dich ein als Startschuss in ein hoffnungsvolles, Jesus gefülltes Jahr, ohne Angst und ohne Sorgen, sondern gefüllt mit göttlichem Frieden. Ich lade dich ein, Abendmahl zu feiern, ganz bewusst, im gewohnten Ritus, in der gewohnten Tradition, aber innerlich neu ausgerichtet. Ausgerichtet auf die Begegnung mit Jesus Christus, der den Jüngern begegnet ist und alles verändert hat, all die Unsicherheiten der Welt weggenommen hat und ihnen Frieden und Hoffnung in ihr Herz gegeben hat. Lass dir neu zusprechen, Friede sei mit dir. Und wenn du diese Erwartung hast, dann wird Jesus Christus dir begegnen. Das hat er versprochen. Ich möchte diese Erwartung zum Abschluss in einem Gebet formulieren. Ich bete. Vater im Himmel, der du alles geschaffen hast, wir kommen zu dir. Und wir kommen zu dir mit all dem, was wir mitnehmen aus dem Jahr 2023 und all das, was uns an das Jahr 2024 denken lässt. Das Gute sowie die Herausforderungen, unsere Sorgen, unsere Ängste und unsere Nöte. Wir kommen zu dir in dem Wissen, dass wir wenig ändern können am Weltgeschehen, auch wenn wir wissen, dass du alles in der Hand hast. Und Jesus Christus, danke, dass du uns als Auferstandener begegnen möchtest, dass du den Tod überwunden hast und damit alles Lebensfeindliche und dass du uns zusprichst, Friede sei mit dir und dass du uns begegnen möchtest, immer wieder neu. Danke, dass du an uns gedacht hast und an unsere Körperlichkeit, als du das Abendmahl eingesetzt hast, dass wir schmecken und sehen dürfen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du groß wirst jetzt in uns, dass du uns Tröster bist, Ermahner und Ermutiger und dass du unsere Herzensaugen öffnest für die Begegnung mit Jesus Christus. Danke, dass du uns ein Jahr 2024 schenken möchtest, in deinem Frieden, voller Hoffnung und voller Mut. Amen.